Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Sigrid Brinkmann. Wir stellen heute eine frühe Publikation des lettischen Schriftstellers Anslavs Eglītis vor und sprechen über Lucy Rikos Satire auf die Hackordnung von Hühnerstall, Fleischindustrie und Menschenwelt. Der noch sehr junge Autor Finn Job lässt seine Romane gern in großen, schönen Häusern spielen. In Hinterher quartierte er den Erzähler in einer französischen Villa ein. Im neuen Buch lässt er ein im Wienerwald stehendes Architektenhaus verschandeln. Der verstorbene Besitzer war Minimalist. Seine Witwe stellt das moderne Gebäude mit kitschigem Plunder zu. Außer ihr findet das niemand lustig, aber damit, so unsere Rezensentin Manuela Reichert, sind wir schon mittendrin in diesem Roman.
Ein Kammerspiel, ein 50. Geburtstag. Der eine Zwilling kommt den anderen besuchen. Er bringt seine junge Freundin mit. Er war mal die Zwillingsschwester, jetzt ist er der Bruder. Er hat das Geschlecht gewechselt, die Transition ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Außerdem anwesend die Haushälterin und der Hausfreund und natürlich die Dame des Hauses. Ihr Mann ist vor einiger Zeit gestorben, hat ihr die Villa im Wiener Wald und viel Geld hinterlassen. Am nächsten Tag will sie, diesem Vorhaben verdankt das Buch seinen Titel, zum Damenschach gehen. Ob es dazu kommt, das erfahren wir nicht, dafür lesen wir gleich am Anfang Grundsätzliches.
Alles wurde schlimmer, als die Frauen keine Männer mehr sein wollten. Alles wurde schlimmer, als niemand mehr bereit war, Verantwortung zu übernehmen, da unversehens alle verantwortlich waren.
Über diesen Satz könnte man länger nachdenken, zumal es eine halbe Seite weiter heißt, alles wurde schlimmer, als selbst die Männer keine Männer mehr sein wollten. Aber bevor man über dieses tiefsinnig daherkommende Aperçu grübelt, steigt schon der Nebel wie ein kalter, zäher Brei auf und mit den tiefhängenden Wolken wird er zu einer unguten Masse. Also Nebel als Brei, der zu einer unguten Masse wird. Zum Glück hat die Protagonistin in der letzten Nacht Ingeborg Bachmann gelesen, was dem Autor Gelegenheit gibt für einen Richtungshinweis auf die folgenden Ereignisse – es kommen härtere Tage. Wir haben es mit einem satirischen Roman zu tun, so jedenfalls wird er vom Verlag angekündigt. Da heißt es:
Dieser satirische Roman überzeichnet und entlarvt schwungvoll den grotesken Leerlauf der öffentlichen Rede. Eine intelligente, gegenwärtige Komödie in 5 Akten, die auch von den Sehnsüchten ihrer liebenswürdigen Figuren erzählt.
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie im Theater sitzen und nach 20 Minuten unruhig auf Ihrem Sitz hin und her rutschen? Bleierne Müdigkeit nimmt von Ihnen Besitz, je bunter und lauter es auf der Bühne zugeht. Hysterically Funny, mit diesem Versprechen werden Boulevardstücke in England beworben. Eine witzige Wendung jagt da die nächste. Also eine intelligente Komödie, liebenswerte Figuren. Der Autor ist jung, geboren 1995, deswegen denkt sich die nicht mehr junge Rezensentin, vielleicht haben wir es hier mit einem Generationenproblem zu tun, vielleicht verstehe ich den schwungvollen Witz nicht. Aber die Protagonisten, von denen hier erzählt wird, sind ja auch nicht mehr jung, bis auf die lesbische Freundin des Bruders, die ihn nicht mehr begehrt, weil er keine Frau mehr ist oder weil sie keine Lust mehr hat auf seine kunsthistorischen Einlassungen. Das würde ich sofort verstehen, denn der Mann, der in Berlin mit afrikanischer Kunst handelt, ist ein ziemlicher Langweiler und Besserwisser. Und damit ist er nicht allein, denn keine der Figuren dieser ebenso albernen wie ambitionierten Satire fesselt auch nur für einen Augenblick. Von liebenswert kann jedenfalls nirgendwo die Rede sein. Die Hausherrin ist eine verwöhnte Kuh, die nichts anzufangen weiß mit sich und ihrem Leben. Die Haushälterin eine besonders kluge Person, die stets das richtige Zitat aus der Weltliteratur auf den Lippen hat. Der Hausfreund ein müder Psychoanalytiker mit Potenzproblemen. Man kann sich den in der Kunst- und Literaturgeschichte versierten Autor vorstellen, wie er die Figuren entwirft und sich kringelt vor Lachen. Natürlich muss da eine verkorkste Kindheit eine Rolle spielen. Es wird zu viel getrunken, schlechte Pizza wird geliefert, aktuelle Identitätsplattitüden werden ausgesprochen, das muss man ja mal sagen dürfen, und die junge Freundin masturbiert unablässig vorm Badezimmerspiegel. Außerdem gibt es ein veritables Hauen und Stechen, bei dem teure Einrichtungsgegenstände draufgehen, die Polizei klingelt kurz an der Tür und wir werden durch langweilige kunsthistorische Volkshochschulerklärungen vielleicht ein wenig klüger, aber ganz bestimmt nicht besser unterhalten. Das Ganze endet dann in einem an der antiken Tragödie angelehnten möglichen Menschenopfer. Das wird zum Glück offengelassen. Mit dem alten Psychoanalytiker und der Haushälterin, die endlich zum Liebespaar werden, dürfen wir das Weite suchen. Immerhin hat er nun endlich wieder eine Erektion und der Autor wendet sich freundlich an uns.
Vielleicht jedoch, vielleicht bleibt David schließlich stehen. Und vielleicht, liebes Publikum, vielleicht küsst er sie jetzt endlich.
Vielleicht, aber die Wahrheit ist, das interessiert da schon lange nicht mehr.
Manuela Reichert über Finn Jobs Roman Damenschach. Er ist im Wagenbach Verlag erschienen, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Als die sowjetischen Truppen 1944 in seine Heimatstadt Riga einmarschierten, war Anschlafs Eglitis 37 Jahre alt. Es war ein einschneidendes, sein ganzes Leben prägendes Erlebnis. Sein Vater, ebenfalls Schriftsteller, wurde ermordet. Eglitis gelang es zwar, aus Lettland zu fliehen, aber er blieb im nationalsozialistischen Deutschland hängen. Erst 1949 gelang ihm die Auswanderung in die USA. Mehr als 50 Romane und Kurzgeschichten publizierte der Schriftsteller bis zu seinem Tod 1993. Eines seiner ersten im Exil entstandenen Bücher thematisiert die Erfahrungen, die Eglitis in den Monaten vor und nach Kriegsende in Deutschland machte. Der auf Entdeckung aus kleineren Literaturen spezialisierte Gugolz Verlag hat Eglitis schwäbisches Capriccio nun wieder ausgegraben. Helmut Böttiger hat das Buch für uns gelesen.
Ob das ein geliebtes Heimatbuch für die Bewohner der Schwäbischen Alb werden wird, ist äußerst zweifelhaft. Obwohl es Orte wie Onstmettingen oder Truchtelfingen bisher selten in die überregionale Literaturlandschaft geschafft haben. Es ist ein merkwürdiges, ein ziemlich skurriles Buch, das der lettische Schriftsteller Anschlafs Eglitis unter dem Titel Schwäbisches Capriccio geschrieben hat und das 1951 in den USA veröffentlicht wurde. Und es trägt auch keine Gattungsbezeichnung, weder Roman noch etwas anderes, aber dass es sich um etwas Belletristisches handelt, ist unverkennbar. Eglitis war 38 Jahre alt, als er während des Zweiten Weltkriegs aus Riga Richtung Westen floh. Zunächst in das Berlin der Bombennächte, dann strandete er im Winter vor Kriegsende auf der Flucht Richtung Süden im Schwäbischen. Diesen autobiografischen Hintergrund erkennt man im Schwäbischen Capriccio wieder. Aber das Geschehen entfaltet bald eine Eigendynamik.
Was für ein Kaff, dachte er erstaunt. Nicht einmal für Geld würde ich hier leben wollen. Die Hälfte der Einwohner heißt Bitzer. Diese Puppenhäuschen, diese Schläfrigkeit. Wahrscheinlich findet man in ganz Deutschland kein schlimmeres Krähwinkel.
Peter Ristrusts, die Hauptfigur, ist in einem Ort namens Pfifferlingen gelandet. Das ist zwar ein fiktiver Name, doch es liegt eindeutig auf der Schwäbischen Alb zwischen Biesingen und Burladingen und es ist offenkundig dem Städtchen Teilfingen nachgebildet, in dem der reale Autor Eglitis bis 1949 vier Jahre verbrachte. Der Stil, in dem das Buch geschrieben ist, hat etwas Heimtückisches. Über weite Strecken wirkt dieses schwäbische Capriccio wie ein Schelmenroman, eine satirisch zugespitzte Burleske. Dann wieder hat es harmlos scheinende romantische Züge, die Bilder von Karl Spitzweg oder Erzählungen von Eichendorff aufnehmen. Aber im Untergrund ist doch auch gegenwärtig, dass es sich um die bedrohliche Situation eines Staatenlosen im Deutschland des Nationalsozialismus handelt. Die lettische Perspektive auf das Dritte Reich kurz vor und nach seiner Kapitulation, das ist etwas höchst Ungewöhnliches. Peter Ristrusts ist ein Bohemian, stammt aus dem wohlsituierten lettischen Bürgertum und sieht in den Schwaben, die er in Pfifferlingen antrifft, in erster Linie nicht fanatische Anhänger Hitlers, sondern ein provinzielles, hinterwäldlerisches Völkchen, das höchst sonderbare Traditionen hat und unbeirrbar an seinen Gepflogenheiten festhält. Den Rest muss man sich denken. Die Häuser sind alle klein und sehen vollkommen gleich aus, die Schwellen und Treppen sind sauber gewischt, die Gehsteige ständig gespült und ein Leitmotiv ist, dass die Pfifferlinge alle auffällig rote Gesichter haben. An einem bestimmten Werktag klopfen die Hausfrauen ihre Teppiche aus, an einem anderen putzen sie ihre Ofenrohre und ihre Arme und Hände sind danach voller Ruß. Peter Ristrusts, der selbstverständlich an Kachelöfen gewöhnt ist, wundert sich sehr darüber, dass es hier für ein ganzes Haus nur einen einzigen kümmerlichen Blechofen gibt, der bloß ein Zimmer heizt.
Als Drosts in das tiefgerötete Gesicht des Nachbarn blickte, offenbarte sich ihm endlich das Geheimnis der ungewöhnlich roten Wangen der Pfifferlinger. Die jahrzehntelange nächtliche Kälte versenkte sie nach und nach und ließ die feinen Blutgefäße zu einem roten Adergeflecht werden. Die eisigen Schlafzimmer waren außerdem der Grund für ihre dumpfen Stimmen.
Der Autor kennt sich bei deutschen Schwenken offenbar sehr gut aus. Die Schildbürger sind da nicht weit. Sein schwäbisches Capriccio besteht aus einzelnen Episoden, in denen die Hauptfigur Drusts oft gar nicht auftaucht und einzelne Pfifferlinger-Typen und Ereignisse karikiert werden. Da gibt es Hanno, der aus lauter Sparsamkeit und Langsamkeit sein Haus abbrennen lässt, oder Gottlieb Gonser, der während eines Sturms in seinem Garten ein kostbares, herbeigewehtes Dach eines Hühnerstalls entdeckt und es gierig zersägt, bevor er merkt, dass es sein eigenes ist. Der Geiz der Schwaben spielt mehrfach eine grausig groteske Rolle und außerdem trinken sie ja ein saures Getränk namens Most, dass der lettische Kulturbürger Drusts nicht müde wird, in seiner ganzen Absurdität auszukosten. Aber es gibt auch die hochattraktive Metzgerstochter Melusine, deren Reizen Drusts sofort erliegt.
Ihre Augen bohrten sich in ihn wie ein frisch geschärftes und geschickt angesetztes Metzgersmesser, durchtrennten die Haut und die Fettschicht und trafen ihn mitten ins Herz.
Die Schwaben strahlen bei aller originellen Komik und Eigenartigkeit auch etwas Abgründiges aus. Es ist in vieler Hinsicht irritierend und verblüffend, wie hier ein Schriftsteller aus Lettland auf die deutsche Provinz zur Zeit des Nationalsozialismus blickt. Mehrfach werden die Schwaben gegen die Preußen ausgespielt, die die wirklich schlimmen Deutschen seien. Immerhin hat es Anschlafs Eglitis, genauso wie seine Hauptfigur Drusts, in diesem vermeintlich vor der Geschichte geschützten Winkel jahrelang ausgehalten. Das Trauma dieses Schriftstellers, der bis zu seinem Tod 1993 in den USA lebte, war die Unterjochung Lettlands durch die sowjetischen Truppen und deshalb behält sein fiktives Pfifferlingen bei aller satirischen Werf einen romantischen Rest.
Drusts dachte betrübt an seine Heimat. Wie mochte es dort aussehen, nachdem raue, ungehobelte Menschen mit ihrer sogenannten großen russischen Seele gewirtschaftet hatten? Er verspürte eine eigenartige Wärme gegenüber dieser fremden Stadt, die ihm einen friedlichen und behaglichen Unterschlupf gewährt hatte.
Anschlafseglitis, schwäbisches Capriccio, wurde aus dem Lettischen von Bertolt Forsmann übersetzt. Helmut Böttiger hat das 318 Seiten starke Buch rezensiert. Wiederentdeckt hat es der Berliner Gogols Verlag. In der Antike wurden Hühner als Orakel befragt. Den Römern schmeckten ihre Eier, sie ließen Hühnerköpfe auf Münzen prägen. Wiefern diese Verehrung anmutet, heute, wo das Huhn in der Legebatterie feststeckt und in Fabriken unters Messer kommt. Die Französin Lucie Rico hat eine schwarze Komödie über unser Verhältnis zum Geflügel geschrieben und für die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen zwei renommierte Literaturpreise gewonnen. Die in der Stadt lebende Ich-Erzählerin kehrt nur auf das Gehöft ihrer Mutter zurück, um deren letzten Wunsch zu erfüllen. Sie wird den Hahn Theodor schlachten und dann bleibt sie länger als geplant. Milena Adam hat Lucie Ricos Buch ins Deutsche übersetzt. Sie beschreibt, was den Hahn aus seiner Schar heraushebt.
Also Theodor war der Lieblingshahn der Mutter. Der wurde so ein bisschen als Haustier gehätschelt, was natürlich in dieser Umgebung eines Hühnerhofs, wo die Tiere jetzt zum Schlachten gemästet werden, eigentlich ein bisschen eigenartig ist. Und Theodor war einäugig und das nimmt auch schon Dinge vorweg, die später noch eine Rolle spielen. Er ist nämlich gewissermaßen versehrt und versehrte Hühner und Menschen kommen mehrfach vor in diesem Buch. Und es war der letzte Wunsch der Mutter, dass Theodor bitte noch von ihrer Tochter Hanna geschlachtet werden soll. Das hat sie ihr quasi auf dem Sterbebett noch auferlegt. Und Hanna denkt eigentlich, gut, dann mache ich das jetzt noch. Ich schlachte dieses letzte Huhn und dann ist dieses Hühnerhof-Thema für mich auch abgeschlossen. Aber so kommt es natürlich nicht.
Ja, sie schreibt jede Menge Mini-Porträts auf Hühnchen. Das sind noch 300 Masthähnchen und 50 Hennen, die da auf dem Hof verbleiben. Diese Porträts haben bei der Kundschaft großen Erfolg. Das ist ja schon ziemlich abgründig, dass das Fleisch der Kundschaft noch besser schmeckt, wenn sie weiß, dass das Tier Charakter hatte, eine Persönlichkeit sozusagen. Hat die schlachtende Vegetarierin, also die Heldin des Romans, da eigentlich eine perfekte Produktnische gefunden?
Ich würde sagen, jein. Also einerseits kommt es ja unheimlich gut an bei der Kundschaft, dass sie das Gefühl hat, toll, diese Hühnchen hatten ein ganz schönes Leben, sie wurden gewertschätzt und sind gut aufgewachsen und hatten viel Platz. Also das, was man sich ja hier auch im Bio-Supermarkt immer wünscht. Aber gleichzeitig stellt sich auch heraus, dass Hannah als Einzige das Huhn als Individuum zu betrachten wirklich ernst nimmt. Und das überschreitet dann eine Schwelle, die auch für den Konsumenten und auch für ihre Geschäftspartner nicht mehr okay ist.
Ja, trotzdem, man könnte sich ja denken, dass das eigentlich so eine Satire ist auf alle Fleischesser, die Lucy Rico da verfasst.
Ja, es hat auf jeden Fall viele satirische Elemente. Ich finde auch, das Buch hat was von Schauerroman oder von Horror, weil es auch eine ganz beklemmende Atmosphäre gibt in diesem Dorf. Es liegt so eine Atmosphäre der stummen Gewalt über dieser Dorfgemeinschaft, die auch die Machenschaften von Hannah auf diesem Hof sehr kritisch, könnte man untertreibend sagen, betrachtet. Und es droht eigentlich von allen Seiten Gefahr und es liegt schon so eine Vorahnung von Gewalt und Eskalation in der Luft.
Was ich auch interessant finde, ist, dass das Töten oder das Halsumdrehen der Tiere eigentlich nicht moralisiert wird von der Autorin.
Nee, es ist ja kein Peter-Manifest oder kein Sachbuch, was einem jetzt vom Fleischessen abhalten soll. Also es ist kein moralisierendes Buch und die Hühner werden ja auch nicht glorifiziert. Sie werden eben individualisiert. Sie werden genauso stur und egoistisch und eigensinnig und manchmal auch brutal dargestellt, wie eben auch die Menschen. Und da verschiebt sich dann so eine Grenze, wenn man anfängt, das wirklich ernst zu nehmen und sie als echte Individuen zu betrachten, die genauso verdorben oder auch lieb oder auch freundlich sein können wie die Menschen. Da kommt dann irgendwas durcheinander, was in dieser Hierarchie von der eine schlachtet und isst und der andere ist zum Schlachten da, nicht mehr funktioniert.
Die Protagonistin hat ja auch Spaß mit den Tieren. Sie macht kleine Ausflüge mit ihnen, aber irgendwann lässt sie sich verleiten, ihr Geschäft aus dem Dorf, das ihr auch feindselig gesinnt ist, in die Stadt zu verlegen. Ihr Freund baut den Hühnerhof auf mit Plastikrasen und Geräten, auf denen die Tiere turnen können. Das Biozertifikat kommt und dann geht doch alles den Bach runter, denn die Ich-Erzählerin ist nicht vorbereitet auf Massenproduktion. Und das Belügen der Kundschaft mittels schöner Worte, die ja nie mehr nur das eine Tier charakterisieren, sondern austauschbar werden. Ist es eine schwarze Komödie?
Ja, also ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall so sehen. Es geht vor allen Dingen, finde ich, darum, dass die Protagonistin Hannah zwei Dinge zusammenbringen möchte, die absolut nicht zusammenzubringen sind. Nämlich einmal das Halten und Schlachten von Hühnern auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dieses sich verbrüdern mit den Hühnern, sodass für sie eben diese Grenzen von Mensch und Tier auch verschwimmen mit wirklich tragischen Konsequenzen für alle Beteiligten, aber auch sehr komischen Konsequenzen. Da bleibt einem das Lachen oft im Halse stecken und gleichzeitig gibt es eben auch so diesen Gegensatz von Stadt und Land. Und auf beiden Seiten irgendwo auch so eine darunterliegende Lüge. Also das Ländliche ist ja bei weitem nicht so romantisch, wie der städtische Kunde das gerne sehen möchte. Aber auch diese aufgeklärte Stadtgemeinschaft ist bei weitem nicht so aufgeklärt und modern, wie die Städte das gerne hätten.
Milena Adam hat die Ballade vom vakuumverpackten Hähnchen aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist Lucy Ricos Romandebüt bei Matthes und Seitz. Es steht aktuell auf der Longlist für den Deutsch-Französischen Literaturpreis Prix Première. Das Pennzentrum Deutschland meldet, dass der Lyriker, Erzähler und Essayist José Francisco Aguera Oliver sein Amt als Präsident niedergelegt hat, aus gesundheitlichen Gründen. Oliver war im Oktober 2022 gewählt worden, nach dem wütenden Rücktritt des Vorstands mit Denis Yücel als Präsident. Dieser gründete wenig später den Penn Berlin. In Darmstadt sucht nun eine Findungskommission eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für José F.A. Oliver. Auf die Nachrichten folgt die Sendung Wissenschaft im Brennpunkt. Sie hören eine Reportage über Supraleiter bei Raumtemperatur. Für den Büchermarkt verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.